was mich betrifft, also Krishna spricht hier, was mich betrifft, so denke ich, dass in dieser Welt niemand den Brahmanas gleichkommt oder über ihn steht. Mit ihnen kann niemand verglichen werden. Und deshalb bringen mir Menschen, die mein Urteil kennen, mit Liebe und Hingabe durch den Mund eines Brahmana Speisen dar, nachdem sie Rituale gemäß den vedischen Prinzipien durchgeführt haben. Wenn mir auf diese Weise Speisen geopfert werden, esse ich sie zu meiner vollen Zufriedenheit. Tatsächlich erfahre ich durch Speisen, die mir so geopfert werden, größere Freude, als wenn sie mir im Opferfeuer dargebracht werden. Erläuterung. Gemäß dem vedischen System werden die Brahmanas nach einer Opferzeremonie eingeladen, die Überreste der dargebrachten Speisen zu essen. Wenn die Brahmanas die Nahrung essen, ist dies so gut, als wenn der höchste Herr sie selbst isst. Daher kann niemand mit qualifizierten Brahmanas verglichen werden. Es ist die Vollkommenheit der Evolution, sich auf der brahmanischen Ebene zu befinden. Jede Zivilisation, die nicht auf der brahmanischen Kultur gründet oder vom Brahmanas geführt wird, ist eine verwerfliche Zivilisation. Gegenwärtig hat die menschliche Zivilisation Sinnbefriedigung zur Grundlage. Und da werden immer mehr Menschen von verschiedenen Dingen abhängig. Niemand achtet die brahmanische Kultur. Die dämonische Zivilisation ist unheilvollen Tätigkeiten, Upila Karma, verfallen. Und es werden große Industrien aufgebaut, um unendliche, lustvolle Verlangen zu erfüllen. Als Folge davon werden die Menschen sehr von Steuern geplagt. Die Menschen sind irreligiös und führen die Opferungen, die in der Bhagavad Gita empfohlen werden, nicht aus. Durch die Ausübung von Opfern bilden sich Wolken und Regen fällt. Wenn genügend Regen fällt, gibt es genügend Nahrungsmittel. Die Gesellschaft sollte unter Anleitung der Brahmanas den Prinzipien der Bhagavad Gita folgen. So werden die Menschen sehr glücklich werden. Anat Bhavanti Bhutani. Wenn Mensch und Tier genügend Getreide zum Essen haben, werden sie stark. Ihr Herz wird ruhig und ihr Geist friedvoll. So können sie im spirituellen Leben voranschreiten, was die endgültige Bestimmung des Lebens ist. Namaham Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Simade Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Prasadine Nirvashesha Shunyavadi Vaskachadi Satadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Na brahmane stalaye bhutaman yat pashyami vipra kimata parantu yasmin ribi prahutam shradayaham ashnami kamam natatakmi hotre. O ehrenwerte Brahmanas, was mich betrifft, so denke ich, dass in dieser Welt niemand dem Brahmanas gleichkommt oder über ihn steht. Mit ihnen kann niemand verglichen werden. Und deshalb bringen mir Menschen, die mein Urteil kennen, mit Liebe und Hingabe durch den Mund eines Brahmana Speisen dar, nachdem sie Rituale gemäß den vedischen Prinzipien durchgeführt haben. Wenn mir auf diese Weise Speisen geopfert werden, esse ich sie zu meiner vollen Zufriedenheit. Tatsächlich erfahre ich durch Speisen, die mir so geopfert werden, größere Freude, als wenn sie mir im Opferfeuer dargebracht werden. Es gibt eine Form Krishnas, die man als universale Form bezeichnet. Diese universale Form beinhaltet die großartigen Dinge dieses Universums. Zum Beispiel werden die Berge als Knochen von Krishnas universaler Form betrachtet. Die Ozeane als sein Bauch, die Wolken als seine Haare, die Flüsse als die Wehen und die Ader dieser universalen Form. So kann ein Mensch der weiß um die universale Form, praktisch im Universum Gott wahrnehmen. Und er wird selbstverständlich mit diesem Verständnis niemals das Universum verletzen. Genauso wie ein Mensch aufwacht durch das Aufgehen der Sonne und sich in der vedischen Zivilisation niederlegt, wenn die Sonne untergeht, so steht auch die universale Form auf, wenn sie ihr Auge öffnet, das heißt die Sonne, und sie geht nieder, sie legt sich nieder, wenn die Augen schließt, das heißt die Sonne am Horizont untergeht. Ein Mensch in der vedischen Zivilisation achtet die Natur also und beutet sie nicht aus. Das heißt, dass man nach Sonnenuntergang die Kreatur nicht mehr wecken sollte. Das heißt, praktisch jetzt, dass man nicht einen Apfel pflücken kann von einem Baum nach Sonnenuntergang. Der Baum schläft nämlich, sollte nicht mehr gestört werden. Auch Blumen dürfen nicht gepflückt werden. Oder anderes auch nicht. Denn, nochmal, hier ist das Universum, was einen Aspekt Gottes repräsentiert, was nicht gestört werden darf durch unrechtmäßiges Handeln. Ein anderes Ergebnis dieses Verständnisses ist folgendes. Die Brahmanas, die als die Menschen betrachtet werden, die sich im spirituellen Leben beschäftigen und die Gottgeweihte sein müssen, um wirklich Brahmanas zu sein, also auf der spirituellen Ebene zu handeln, werden als der Mund dieser universalen Form betrachtet. Die Kshatriyas, die Verwaltenden und Krieger, sind die Arme. Die Vaishyas, das heißt die, die Nahrungsmittel produzieren, die Bäuche, und die Arbeitenden, die Shudras, sind seine Beine. Wenn man den Brahmanas etwas zu essen gibt, so gibt man durch den Mund der universalen Form Krishna etwas zu essen. Deswegen sagt Krishna hier, also Menschen, die mich verstehen, bringen mit Liebe und Hingabe durch den Mund eines Brahmana Speisen dar. Wenn mir auf diese Weise Speisen geopfert werden, esse ich sie zu meiner vollen Zufriedenheit. Wir haben hier ein fantastisches Beispiel dafür, wie Lebewesen durch die Ausübung des spirituellen Lebens so sehr verbunden sein können mit Gott, dass Gott es genießt, durch ihre Münder hindurch Speisen zu essen. Manchmal ist es so, dass Eltern, die sehr verbunden sind mit ihren Kindern, genießen es mehr, wenn ihre Kinder ordentlich essen, und freuen sich darüber wirklich. So ist es auch, weil sie in gewisser Sinne eins sind mit den Kindern. Die Kinder sind aus ihren Körpern hervorgekommen. So ist es mit Krishna in seiner Beziehung zu den Brahmanas. Er betrachtet die Brahmanas als in völliger Harmonie mit ihm stehen. Und wenn sie gespeist werden, freut er sich. So etwas Ähnliches finden wir auch in den Morgengebeten, die wir heute Morgen gechantet haben. Da heißt es in Shloka 4 des Sangsara Dhavana Gebetes, dass der spirituelle Meister es genießt, wenn seine Schüler vier Arten von Speisen zu sich nehmen. Die Speisen, die gekaut werden, die Speisen, die geschlürft werden, die Speisen, die geleckt werden, und eine vierte Art von Speisen. Geschluckt. Geschluckt, ja? Geschluckt? Ich glaube auch. Geschluckt werden aber alle. Auch die, die geschlürft werden. Also auch eine vierte Art von Speise. Der spirituelle Meister hat große Freude daran. Das äußert sich in unserem praktischen Devotional Life so, dass wir, wenn wir essen, eigentlich die Detis zustellen. Wir essen nicht vor Krishna, aus Respekt Krishna gegenüber. Aber die Bilder des spirituellen Meisters bleiben offen, weil er zuschaut, wie wir uns freuen auf das Hanumessen. Und auf diese Weise wird er sehr zufriedengestellt. Denn er liebt es, dass seine Schüler zufrieden werden, sowohl in materieller wie auch in spiritueller Hinsicht. Also das sind jetzt ein paar Beobachtungen zu diesem Text, den wir gerade haben, dass Krishna es liebt, wenn den Brahmanas, also den spirituellen Menschen, Speise dargebracht werden. Ja, er ist sozusagen durch ihre Münder hindurch. Sehr nice. So, wir haben hier einen interessanten Punkt, nämlich was ist ein Brahmana? In den Gebeten, also im Prahlad Maharaj Aufforderung an Lord Nrsimhadev heißt es, dass ein Brahmana nicht jemand ist, der einfach nur eine Geburt genommen hat in einer brahmanischen Familie und eine Schnur um den Hals trägt. Ein Brahmana ist jemand, der in den Brahman verankert ist, das heißt in spirituellen Tätigkeiten. Ein gutes Beispiel hierfür sind die sechs Goswamis von Vrindavan. Die sechs Goswamis, so heißt es, waren selbst den gewöhnlichen Menschen sehr lieb. Sanatan Goswami wurde gefragt von auch gewöhnlichen Menschen, wie sie ihr Leben regulieren könnten. Wenn zum Beispiel Ehekrach waren, dann kamen die gewöhnlichen Dorfbewohner, die Bauern, hin zu Sanatan und sagten, das ist der Vorfall, so hat es sich zugetragen, was sollen wir tun, wie sollen wir das lösen? Und Sanatan Goswami, obwohl er ein Mensch war, der auf der höchsten spirituellen Ebene stand und nichts mit den ewiglichen Tragödien bzw. Spielen zwischen Männern und Frauen zu tun hatte, gab es einen Ratschlag. Also ich würde dir vorschlagen, gibt einer Frau ein Simply Wonderful oder dann ist sie zufrieden. Nicht? Oder ich weiß es nicht genau, was da jetzt im Einzelnen. So. Große Seelen sind immer um das Wohl anderer bemüht, die nicht so fortgeschritten sind. Sie sind sich nicht zu gut, auf die Ebene anderer runterzugehen oder sich einzustellen, um sie durch ihren Ratschlag zu erheben, letztendlich zum reinen Krishna-Bewusstsein. Wenn man Zuflucht findet bei großen Seelen, wie es Narada, zum Beispiel Narada Muni ist, oder überhaupt großen Seelen, passiert etwas Wunderbares in unserem Leben. Und zwar kann man ihre spirituellen Eigenschaften aufnehmen. Durch Dienst zu einer großen Seele, einem reinen Gottgeweihten, wird man niemals mehr behindert sein in seinem materiellen Leben, weil man seine Eigenschaften tatsächlich verändert und diese spirituellen Qualifikationen langsam absorbiert. Die Gemeinschaft mit großen Seelen ist so wie Silber putzen. Wenn man Silber hat und kommt es vor, dass es belegt ist. Lieber Sugar, kann es sein, dass du ein bisschen müde bist. Es ist ein bisschen belegt, das Silber, und so kommt die natürliche Eigenschaft, die helle Eigenschaft des Silbers nicht hervor. Rinn oder Rut? Wie mal, entweder rein, oder du kommst rein oder du kommst raus. Du musst dich entschuldigen. Ja, du musst dich entscheiden. Das geht mir nicht. So, wenn man denn einen Lappen nimmt und das Silber reibt, kommt der schmutzige Belag runter und die natürlichen Eigenschaften kommen hervor. So ist es auch, wenn man mit Gottgeweihten Gemeinschaft pflegt. Der schmutzige Belag kommt aus dem Bewusstsein hervor. Das ist der Grund, weswegen manche Menschen nicht den Wunsch haben, mit Gottgeweihten Gemeinschaft zu pflegen. Mein Schmutz! Wie kannst du mir meinen Schmutz abreißen? Es ist nicht gewünscht. Dieser Schmutz im Bewusstsein der bedingten Seelen sind die zahllosen materiellen Pläne, die ständig im Geiste geschmiedet werden. Man weiß, wenn man mit Vaishnavas zusammen ist, könnte es sein, dass zum Schluss nur noch ein Plan übrig bleibt. Nämlich Krishna zu dienen. Und weil die bedingte Seele so hoffnungslos verstrickt ist in Illusion, ist diese Vorstellung schlimmer als der Tod für sie. Dabei sind die zahllosen materiellen Wünsche die Ursache für ihre für ihren spirituellen Tod. Das heißt, Nunam Pramata Kurute Vikarma Yat Indriya Pritaye Aprinoti Nasadu Manye Yata Apnayo Man Asan Apikle Shada Ashade. Die bedingte Seele geht materiellen Wünschen nach, und zwar Leben für Leben, weil sie nicht erfüllt werden können. Zur Zeit des Todes sind wir immer noch voller Wünsche. Das Feuer der Wünsche ist noch immer nicht gestillt worden, sondern lodert weiter. Und diese Wünsche sind dann dafür verantwortlich zu machen, dass wir diesen physischen Körper verlassen durch eines der 108 Kanäle der Nadis, die vom Herzen aus gehen, und einen neuen physischen Körper annehmen, wo wir aufs Neue versuchen können, das Unmögliche möglich zu machen. Die materiellen Wünsche sind wie kleine Hamster in Laufrädern. Ganz gleich, wie schnell der Hamster läuft, wie intensiv, wie er sich in die Kurven legt, in die vermeintlichen. In einem Laufrad wird er niemals ein Ende erreichen. Ein Devotee hat einmal etwas sehr Intelligentes in einer Universität gesagt. Er hat gesagt, ich möchte mit einem kleinen Beispiel 2000 Jahre menschliche Geschichte kennzeichnen. Ich habe ein kleines Ausstellungsstück mitgebracht, um das zu verdeutlichen, ein Präsentationsmodell, was ich heute feierlich enthüllen möchte. Erst in 2 Stunden, wenn die ganze Universität zusammengetrommelt ist, nicht, wurde eine Aula besorgt und brachte sein Ausstellungsstück auf den Pult der Aula. Man war interessiert daran, wie die Geschichte von Menschen im spirituellen Sinne gesehen werden würde. Und der Professor, der den Devotee eingeladen hatte, machte alle Bemühungen, um die Aula zu füllen. Dann schließlich wurde das Geheimnis enthüllt. Der Devotee nahm den Stoff runter von dem Ausstellungsstück, und da war ein Hamster zu sehen, der endlich lief und lief und lief. Das ist sehr kennzeichnend und sehr gut eigentlich getroffen. Die materialistische Geschichte, ob sie nur Kollektivgeschichte ist oder unsere eigene individuelle Geschichte, ist ein Laufen, ein Laufen, ein Laufen und ein Laufen, ohne das Ziel zu erlangen. Selbst so lernen wir aus den Sanskrit-Schriften, dieses Laufen ist nicht nur wegen dieses einen Lebens da, sondern geht über viele Lebensformen. Diese Lebensformen sind nur Laufanzüge für den Hamster, den historischen Hamster menschlichen Versagens. Nichts mehr. Also die Gemeinschaft mit Sadhus äußert sich darin, dass dieser schmutzige Belach, dieser leidvolle Laufbemühung aufhört und wir eine Richtung kriegen, in der wir uns dann entsprechend, also mit spiritueller Stärke fortbewegen. Um den Yathasapanta, den Pfad des Krishna-Bewusstseins zu gehen, ist einige Stärke nötig. Es heißt, der Weg materieller Menschen wird mit dem Fliegen einer kleinen Fliege verglichen. Die Fliege geht mehr oder weniger ziellos dorthin, weil schon zielvoll, wo die Dinge sind, die sie erfreuen. Zum Beispiel der Auswurf von Menschen, Kot, verfaulte Äpfel, Kirschen, die ihren Reifezustand überschritten haben und so weiter. Sie bewegt sich schon mit einem Ziel, aber mehr oder weniger sprunghaft. Zack, 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 zack. Der Weg eines Adlers dagegen ist nicht so sprunghaft. Er geht sehr schnell und zielstrebig, meistens geradeaus oder in größeren Kurven. Die legen ziemlich viele Entfernungen zurück. Das heißt, der Weg von gewöhnlichen Königen in dieser materiellen Welt und gewöhnlichen Menschen wird mit dem Weg von Fliegen verglichen, die immer wieder nach Sinnbefriedigung Ausschau halten und tupfenweise sich fortbewegen, sehr oft im Kreise und ohne eine Richtung zu haben. Während der Weg von Menschen, die den spirituellen Pfad entlang schreiten, mit dem Weg des Adlers verglichen wird, der zielstrebig, ohne sich von den zahlreichen Hindernissen und anziehenden Dingen des materiellen Daseins beirren zu lassen, sein Ziel verfolgt. In der Bhagavad Gita erklärt Krishna diesen Gemütszustand der spirituellen Menschen. Er sagt, der Weg der Entschlossenen ist eins, ihr Ziel ist eins. Während der Weg der Unentschlossenen unglaublich viel verzweigt ist, weil ihre Intelligenz nicht auf ein festes Ziel gerichtet ist, sondern auf tausende von Zielen. Randy, der viele Jahre in der materiellen Welt hinter sich hat, nickt bestätigend. Randy, der vom Alter gezeichnet wird, langsam weiß, ein viel verzweigtes Leben liegt hinter ihm, was jetzt auf ein Ziel gerichtet ist. Langsam geht es mehr und mehr auf eine Bahn hin, nämlich den Weg des Adlers, den Weg Garudas, den Weg des Wörters, den Pfad des Wörters Lebens. Der Mensch im spirituellen Leben hat ein Ziel zu verfolgen und kann deswegen wirklich zufrieden werden, weil er nicht versucht, immer wieder dieses Feuer der Begierde mit Brennstoff anzuheizen. Es ist tatsächlich so, je mehr man frei ist von Wünschen, desto freier ist man. Der Materialist denkt, je mehr man materiellen Wünschen nachgeht, desto interessanter ist das Leben. Aber er weiß nicht, dass er ein Sklave wird, seine Unabhängigkeit verloren hat an den kleinen Kerl dort oben, den Geist, den materiell infizierten Geist. Der Gottgeweihte weiß, dass er dadurch, dass er frei wird von materiellen Wünschen, freier wird und unabhängiger wird. Wir stellen das immer fest, wenn wir zu Bett gehen, hier in dieser kleinen Wohnung, die hoffnungslos überfüllt ist manchmal. Das ist auf dem Gang hier, liegen drei Devotees, bis zu drei Devotees, mehr geht nicht rein. Es ist dunkel, kein direktes Fenster da, aber die Devotees sind bestens drauf, lachen und scherzen und lesen noch und erzählen sich die neuesten Dinge im spirituellen Weg. Einmal war da versucht, ich verzweifelt zu schlafen, weil Seli und Bayerisch noch in interessanten Diskussionen vertieft waren und sich lachend auf den Schlafsack hauten. Die Devotees sind unabhängig von materiellen Bedingungen, weil sie mit ihrem Bewusstsein wirklich ganz woanders sind. Nicht? Ihnen macht es nichts aus. Während Materialisten sind so verstrickt in diesen kleinen Dingen. Ich habe gehört, neulich hat sich ein Ehezweistreit entfacht, weil die Frau vergessen hatte, ihrem Mann einen Zahnstocher auf den Teller zu legen. Sie war gewohnt, einen Zahnstocher zu... Also er war gewohnt, einen Zahnstocher nach dem Essen zu haben, um sich den Vorderzahn zu reinigen. Aber der war nicht präsent. Und auf diesem Grunde gab es schlimmste Sachen, Schläge und Mordandrohungen und so weiter und so fort. Weil ich im materiellen Bewusstsein das Bewusstsein so abhängig macht, selbst von einem Zahnstocher. Das war. Das ist ein extremes Beispiel zu gegebenermaßen. Aber das Prinzip ist da. Wenn man sich auf materielle Dinge fixiert, wenn man das Bewusstsein projiziert, auf Dinge wie Reisen, auf Dinge wie Geld, schönes Aussehen, schöne Herkunft, Sexualität und dergleichen, wird das Bewusstsein plötzlich genommen und sehr kleinlich werden. Es wird genommen und in kleine, enge Form gepresst. Yes. So, jedoch, das ist das Beruhigende, dadurch, dass man Kontakt mit Krishna aufnimmt, ganz gleich wie am Anfang, wird das Bewusstsein sofort erweitert. Ich möchte euch ein Beispiel geben, was Prabhupada erzählte. Es handelt von einem Dieb, der in einer Vorlesung, wie dieser hier, von Krishna hörte, der im Wald von Vrindavan seine transzendentalen Kühe hütet und auf seiner Flöte spielt und so die ganze Schöpfung zu sich anzieht. So, er dachte, er hörte, dass Krishna Juwelen und Diamantenornamente tragen würde und beschloss, auf der Stelle diesen wundersamen Jungen zu finden und auszuplündern. Er wollte die Juwelen und Diamanten für sich haben. Er ging also hin, und weil er so begierig war, Krishna zu finden, selbst mit materiellen Motiven, offenbarte sich Krishna schließlich ihm seine Form. Oh, sagte der Dieb, du siehst sehr schön aus. Folgendes, du hast auch viele Diamanten. Ein kleiner Junge braucht die doch gar nicht. Gib sie einfach mir und so werde ich mich des Lebens erfreuen können. Nein, nein, sagt Krishna, das kann ich unmöglich machen. Wenn ich nach Hause komme, wird Mutter Yashoda zornig werden, weil ich nicht mehr die Diamanten habe. Ach, sagte der Dieb, da könnten wir Folgendes machen. Wir könnten falsche Diamanten nehmen. Er wurde langsam angezogen zu Krishna. Wir könnten das irgendwie so hindeichseln, dass sie nicht zornig werden. Ach, sagte Krishna, das ist schwierig. Nun, schließlich durch die Gemeinschaft mit dem wunderbaren Krishna wurde dieser Dieb in seinem Bewusstsein geläutert. Ihr möchtet euch erinnern, der schmutzige Belach ist abgerieben worden. Und er wünschte sich schließlich nichts mehr, als Krishna im hingebungsvollen Dienst darbringen zu können. So, das ist die Geschichte, die Prabhupada erzählt, für jemanden, der mit dem Krishna-Bewusstsein in Kontakt kommt. Auch wenn er materielle Motive hat, er wird nach und nach frei werden von dem schmutzigen Belach im Bewusstsein und schließlich nur noch Krishna wollen. Allerdings ist eine entscheidende Voraussetzung hierzu nötig. Eine Voraussetzung, die Rupa Goswami erwähnt. Und zwar muss man die intensive Begierde entwickeln, Krishna bewusst zu werden. Wenn man nicht wirklich Krishna bewusst werden möchte, wird einem auch die Gemeinschaft von Gott geweihten nur bis zu einem gewissen Grade helfen können. Es ist mit anderen Worten kein automatischer Prozess, sondern ein Vorgang, der von der eigenen Geisteshaltung, von der eigenen Gemütsstimmung abhängig ist. Erst dann, wenn diese Gemütsstimmung entwickelt ist und eine bestimmte Intensität entwickelt hat, dann wird man tatsächlich Krishna bewusst werden. Das heißt, dass diese intensive Begierde nicht sehr einfach ist zu entwickeln. Selbst nachdem man mehrere Leben hindurch gute Aktivitäten ausgeführt hat, macht diese intensive Begierde noch nicht da sein. Diese intensive Begierde kann nur dann auftreten, wenn wir mit großen Seelen eben, da kommen wir wieder zu diesem Punkt hin, Gemeinschaft pflegen und ihnen dieser Gemeinschaft einen Dienst ausführen wollen. Die Vaishnava-Gemeinschaft ist intensivst oder bestens organisiert, insofern, als dass es in ihr fortgeschrittene Devotees gibt, unterschiedliche Abstufungen gibt. Von den fortgeschrittenen Devotees versuchen wir zu lernen und ihre Eigenschaften nach und nach zu absorbieren, indem wir ihnen transzendentalen Dienst darbringen, besonders unseren spirituellen Meistern. Dann von den Devotees, die auf unserer Ebene sind, mit ihnen versuchen wir Freundschaft zu schließen, eine intensive Freundschaft. Und Devotees, die weniger fortgeschritten sind, wir versuchen ihnen zu helfen, zum spirituellen Fortschritt zu kommen. So, das ist, sind einige Überlegungen. Zu diesem Punkt. Gemeinschaft pflegen, die Wirkung von Gemeinschaft und auch die Notwendigkeit. Wir sollten dieses Leben zu einer großartigen Bemühung machen, zurück nach Hause, zurück zu Krishna zu gehen. Wir sollten dem Weg des Adlers folgen und nicht dem Weg der Kotfliege. Das ist so, nur so mittelmäßig eigentlich, den Weg der Fliege zu folgen. Wenn schon, denn schon ein Adler. Hare Krishna. Ich möchte hier schon zum Ende kommen. Ihr merkt, wir haben es heute ein bisschen eilig. Sind vielleicht hierzu noch Fragen da? Wir freuen uns sehr, Bhakti Loma wieder begrüßen zu können. Das ist ein Ursache für eine große Zelebration unter den Vaishnavas. Wenn ihr keine Fragen habt, habe ich einen noch einen letzten Punkt. Ich wollte euch vorlesen von Prabhupadas Entschlossenheit. Wie folgt man dem Weg des Adlers? Im Jahre 1958 nahm ich Sannyas an und kam zu dem Entschluss, die Verantwortung, die mir mein spiritueller Meister gegeben hatte, anzunehmen. Ich dachte mir, meine anderen Gottbrüder verbringen so schön meinen spiritueller Meister Dienst da, aber ich bin gar nicht in der Lage dazu. Ihnen geht es viel besser. Irgendwie gelang es ihm nicht. Als ich dann schließlich 70 Jahre alt war, kam ich zum Entschluss. Nun muss ich es tun. Ich muss den Auftrag meines Spiritual Meisters ausführen. Und so wurde diese Bewegung im Jahre 1965 von New York aus begonnen. Ich hatte anfangs überhaupt keine Hoffnung. Ich dachte, es sei viel zu schwierig. Dieses Krishna-Bewusstsein ist der europäischen und westlichen Kultur einfach entgegengesetzt. Als ich zuerst kam, hatte ich überhaupt kein Geld. Ich hatte eine Freifahrt mit einem Dampfer bekommen, um nach Amerika zu fahren. Ich war auf dem Schiff gekommen. Als ich dann in Boston anlegte, glaubte ich, dass es völlig unerfolgreich sein würde. Ich sagte, was ist der Zweck? Warum bin ich hier überhaupt hergekommen? Wie werden die Leute diese Bewegung akzeptieren können? Sie sind ganz anders erzogen worden. Und so wie ich sage, mein lieber Herr, Sie müssen Fleischessen aufgeben und unzulässige Sexualität, keine Berauschung mehr und kein Glücksspiel, dann werden Sie sagen, bitte gehen Sie nach Hause. Denn das war schon die Erfahrung. Einer meiner Gottbrüder ging einmal nach London und hatte die Gelegenheit, mit einem hochgestellten Persönlichkeit zu sprechen, dem Marquis von Zetland. Der Marquis von Zetland war früher der Gouverneur von Bengalen gewesen. Er fragte meinen Gottbruder, ob er ihn zu einem Brahmaner machen könnte. Und mein Gottbruder antwortete, jawohl, wir können jeden zum Brahmaner machen, vorausgesetzt, sie befolgen diese Prinzipien. Keine unzulässige Sexualität, keine Berauschung, kein Fleischessen und kein Glücksspiel. Der Lord von Zetland antwortete augenblicklich, unmöglich. Ich glaubte also, dass ich etwas Unmögliches vorschlug den Menschen von Amerika. Anyway, sagte ich, lass mich mal den Versuch unternehmen. Nur durch die Gnade von Krishna und Chaitanya Mahaprabhu gibt es so viele enthusiastische Jungen und Mädchen. Ihr chantet den Hare Krishna Mahamantra und nehmt sehr ernst an der Bewegung teil. Mein Guru Maharaj wird sehr erfreut sein und euch mit allen Segnungen überschütten. Er wollte dies. Und er ist nicht tot oder weggegangen. Das ist kein spirituelles Verständnis, dass er gestorben ist. Selbst ein gewöhnliches Lebewesen stirbt nie. Was zu sprechen von einer vortrefflichen Persönlichkeit wie Bhaktisiddhanta. Er sieht euch. Ich habe niemals das Gefühl, ich bin alleine. Ich hatte völliges Vertrauen in meinen Guru Maharaj. Und niemals habe ich dieses Vertrauen aufgegeben. Es gibt zwei Worte, Vani und Vapu. Vani bedeutet Worte und Vapu bedeutet der physische Körper. Vani ist sehr wichtig und wichtiger als Vapu. Vapu wird irgendwann zu Ende sein. Das ist die Natur, also die physische Gegenwart. Keep to the Vani. Wenn ihr euch ans Vani hält, an die Worte des spirituellen Meisters, werdet ihr sehr gefestigt sein. Es ist dann auch egal, wenn er von uns geht. So, Hare Krishna, hier möchte ich enden. Vielen Dank, auch gleich für die Erfahrung.
Psychologische Situation reingekommen, Mami zu werden, nicht? Und war dick und alles rundlich. Und dann hat er gesagt, du bist also das Letzte. Du bist das Letzte. Und hat zu ihr gepredigt und hat gesagt, wenn es nicht klappt, kannst du mir ja Bescheid sagen. Nicht? Aber jetzt hier so eine Rolle zu spielen, nur um mir zu gefallen, das ist absolut Maya Devi-mäßig. Das wird hier in einer Form nicht geduldet. Das kann ich dir jetzt gleich sagen, merk's dir bitte. Nicht? Und so weiter und so fort. So, der Vajana Maharaj kann die seltene Gabe mit Tieren zu kommunizieren, mit Vögeln, die fliegen ihm nach. Er ist ein Nature Boy. Nicht? Nun, als er denn das erste Mal sprach, da sprach er das Chaitanya Charitamrita und hörte nicht mehr auf. Vajana Maharaj kann sich hinsetzen und für Wochen erzählen. Das wird ihm auch nicht. Der erzählt wortwörtlich, du kannst das mitlesen im Chaitanya Charitamrita. Erzählt er die Lilas von Chaitanya und auch von Krishna. Nicht? Und diesen Vajana Maharaj hatten wir mit dabei. Wir waren beide Weggenossen und haben uns ermutigt, wenn die Füße geschmerzt haben, mit Chaitanya Lilas. Nicht? Und ich möchte ihn auch mal hierher einladen. Und es wird einem nie langweilig, weil er kann das so packend erzählen. Zeit, Raum, Ort und materielle Wünsche, Maya, es geht alles weg, wenn man da hört. Es wird lebendig vor ihm, das Chaitanya Lila. Man denkt, jetzt kommt Mahaprabhu gleich angetanzt. Da hinten denke ich so, schon was Lichtes zu sehen. Es kann also, fast so ist es jetzt soweit. Nicht? Das sind große Vaishnavas, große Devotees, die wir in unsere Bewegung haben. So, man muss diese Gemeinschaft, und wir haben tatsächlich gemerkt, dass dann, wenn wir diese Chaitanya Lilas gehabt haben, dann war, das war einfach der Höhepunkt immer, nicht? Oder auch wenn wir uns hinsetzten an den heiligen Orten und dann haben verschiedene Devotis gesprochen über die Bedeutung der heiligen Orte. Das war einfach das Wichtige, durch das Ohren, durch die Ohren zu hören. Und das wird hier ausgedrückt. Im Gegensatz dazu vermag das Baden in der Ganga und das Besuchen heiliger Orte das Herz erst nach langer Zeit zu reinigen, obwohl diese beiden Reinigungsmethoden körperliche Verunreinigung und Infektion vermindern. Manasam heißt es hier, die schmutzigen Dinge im Geist werden verreinigt. Da denke ich, haben wir einen Übersetzungsfehler, das muss ich heute unbedingt checken. Weil hier steht, im Text steht körperliche Verunreinigung, das wird natürlich auch gereinigt, aber im Sanskrit heißt Manasam, die schmutzigen Dinge im Geist werden gereinigt durch diese Besuche. Und Angajam wird auch gesagt, schmutzige Dinge oder Infektion des Körpers. Ich sehe das doch, ist völlig richtig. Wir haben es auch im Deutschen richtig übersetzt vom Prabhupada. Das ist etwas Wichtiges und das ist der Sinn und der Zweck der Hare Krishna Bewegung. Ihr glaubt es nicht, aber der Sinn und Zweck der Hare Krishna Bewegung ist, dass man in der Gemeinschaft von Gottgeweihten über Krishna hört. Thomas ist gelangweilt heute Morgen. Ja, Hare Krishna, ich möchte dem eigentlich nichts zusetzen. Diese Themen sind in sich selber so köstlich. Warte mal, da war eine Sache, glaube ich, noch. Anyway, die kann ich ein anderes Mal sagen. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Wie werden wir zu nektarhaften Devotees? Wie schaffen wir es, endlich mal über Krishna zu reden und zu sprechen? Das ist die Frage, oder die sich keiner wagt zu stellen. Da gibt es im vierten Kanto Unterweisungen, wie dies zu tun ist. Und zwar in der Begegnung von den Kumaras, da wird gesagt, wie man seine Anhaftung an Krishna entwickeln kann. Und Sinai ist jetzt Schluckers 22, Vers 26. Ja, hier. Das ist im 22. Vers 22. Es gipfelt dann in 36. Sa Shraddaya Bhagavad Dharma Chayaya. Anhaftung an den höchsten Herrn kann dadurch vergrößert werden, dass man hingebungsvollen Dienst praktiziert, über die höchste Persönlichkeit Gottes Fragen stellt. Kann man zum Beispiel im Anschluss nach einer Vorlesung machen. Bhakti Yoga in seinem Leben anwendet. Den Yogeshwara, nicht Yogi, sondern den Yogeshwara, die höchste Persönlichkeit Gottes verehrt und von der Herrlichkeit der höchsten Persönlichkeit Gottes hört und chantet. Diese Handlungen sind in sich selbst fromm. Man muss im spirituellen Leben fortschreiten, indem man nicht mit Menschen verkehrt, die nur an Sinnbefriedigung und Geld interessiert sind. Nicht nur solche Menschen, sondern auch die Begleiter solcher Menschen sollten vermieden werden. Man sollte sein Leben so einrichten, dass man nicht in Frieden leben kann, ohne den Nektar der Verherrlichung der höchsten Persönlichkeit Gottes, Haris, zu trinken. Auf diese Weise kann man erhoben werden, indem man sich vom Geschmack des Sinngenusses abgestoßen fühlt. Hier. Ich habe gesehen, bei manchen haben sich die Augen so braun gerümpft. Der hat gesagt, die Hare-Krishna-Bewegung sei da, dass wir über Krishna hören. Das ist doch Spekulation. Ich möchte es jetzt direkt vom Prabhupada vorlesen, um diesen Zweifel zu beseitigen. Die Bewegung für Krishna-Bewusstsein ist zu diesem Zweck begonnen worden, damit nämlich hunderte von ISKCON...